Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater, unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Schriftsteller Franz Fürmann, der hat einmal eine kleine Geschichte geschrieben. Man findet sie in vielen schulischen Lesebüchern. Er erzählt von den bekannten sieben Geißlein. Die Mutter sagt, ihr dürft überall reinschauen, kein Problem, nur nicht in den Uhrenkasten. Sechs sind brav und halten sich daran, eines nicht. Ein unfolgsames Geißlein schaut trotzdem hinein, macht sogar die Uhr kaputt. Aber dann kommt der Wolf. Die sechsartigen Geißlein verstecken sich unter dem Tisch, auf dem Bett, unter dem Sessel, aber nicht im Uhrenkasten. Der Wolf findet sie alle. Nur das ungehorsame Geißlein. Es springt in den Uhrenkasten, dort findet es der Wolf nicht. Der Ungehorsam rettet Leben und die Mutter ist sehr froh darüber. Und wenn wir das so hören, merken wir vielleicht, so ganz einfach ist das mit Gehorsam und Ungehorsam, ja dann doch nicht. Und wenn wir der Geschichte so ein bisschen nachsinnen, dann spüren wir vielleicht sogar eine gewisse Irritation. Etwas passt hier nicht. Wir erwarten doch schließlich eine deutliche Moral. Das ist doch der Reiz bei Märchen und Parabeln, dass sie Orientierung geben und dass wir am Ende wissen, was richtig und was falsch ist. Wir erwarten möglicherweise Gehorsam, folge den Regeln und folge der Autorität und dann wird alles gut. Aber hier, Ungehorsam wird zum Schlüssel des Überlebens. Und zwar für das widerspenstige Geißlein und nicht für die Braven. Was ist das für eine Geschichte? Eine subversive Botschaft, versteckt in einem Text für Kinder, wird hier mit leisen Worten untergraben, was wir doch in Kinderzimmer, in Schule, ja sogar in Kirche mühsam zu bewahren versuchen? Oder zeigt diese Irritation womöglich doch etwas Tieferes in unserem Leben und lehrt uns etwas über Freiheit, Verantwortung und auch über den Preis eigener Entscheidungen. Und an dieser Geschichte möchte ich ihn hineinbringen, den bekannten Text, der in der Bibel die Überschrift Der Sündenfall hat. Ich lese aus dem Buch Genesis aus dem 3. Kapitel. Und die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott gemacht hatte, und sprach zu der Frau, ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Da sprach die Frau zu der Schlange, wir essen von den Früchten der Bäume im Garten, aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt, esset nicht davon, rühret sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet. Da sprach die Schlange zur Frau, ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgehen und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass es von dem Baum gut zu essen wäre, und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon und er aß. Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. Und sie hörten Gott, den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Und Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes des Herrn zwischen den Bäumen im Garten. Und Gott, der Herr, rief Adam und sprach, wo bist du? Und er sprach, ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt. Darum versteckte ich mich. Und er sprach, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, du solltest nicht davon essen? Da sprach Adam, die Frau, die du mir zugestellt hast, gab mir von dem Baum, und ich aß. Da sprach Gott der Herr zur Frau, warum hast du das getan? Die Frau sprach, die Schlange betrog mich, sodass ich aß. Da sprach Gott der Herr zu der Schlange, weil du das getan hast, seist du verflucht vor allem Vieh und allen Tieren auf dem Felde. Auf deinem Bauche sollst du kriechen und Staub fressen dein Leben lang. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Und zur Frau sprach er, ich will dir viel Mühsal schaffen, wenn du schwanger wirst. Unter Mühen sollst du Kinder gebären und dein Verlangen soll nach deinem Mann sein, aber er soll dein Herr sein. Und zum Manne sprach er, weil du gehorcht hast der Stimme deiner Frau und gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen, verflucht sei der Acker um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren, dein Leben lang Dornen und Disteln soll er dir tragen und du sollst das Kraut auf dem Felde essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zur Erde wirst, davon du genommen bist. Denn Staub bist du und zum Staub kehrst du zurück. Die Schlange stellt eine Frage. Sollte Gott gesagt haben, der Mensch greift nach der Frucht, da wurden ihnen die Augen aufgetan und sie erkennen ihre Nacktheit, sie versteckten sich und Gott ruft, wo bist du? Damit sind wir, ich will es mal so nennen, bei einem Schmuckstück der Weltliteratur angekommen. Einer Erzählung von, wie ich finde, erstaunlicher Tiefe, die uns Vorstellung, die unsere Vorstellung vom Menschen bis heute prägt. Zunächst begegnet uns das Bild einer heilen Welt. Wurde jetzt hier nicht so referiert, aber wir haben es ja noch im Kopf. Adam und Eva im Garten. Ein Leben in Harmonie, getragen von Vertrauen und Frieden. Alles hat seinen Platz, alles scheint geordnet, geschützt vor Angst und Konflikt. Und doch liegt in dieser Welt etwas Merkwürdiges, ja so etwas Unbedarftes. Der Mensch lebt im Vertrauen, ja, aber er fragt nicht. Er folgt, aber er entscheidet nicht selbst. Er lebt in einer Wirklichkeit, deren Maßstäbe er überhaupt nicht versteht. Dann aber beginnt etwas, was wir vielleicht aus unserer eigenen Biografie kennen. Der Moment, in dem Fragen aufbrechen. In dem Moment, in dem man eben nicht mehr so einfach hinnimmt, was einem gesagt wird. Hinter Gebote, Mahnungen und scheinbar feste Wahrheiten schaut man. Und da taucht dann plötzlich die Frage auf, muss das wirklich so sein? Wer bestimmt, was hier das Richtige ist, was wertvoll oder schädlich? Und kann ich das einfach übernehmen oder muss ich nicht doch auch selbst mal Stellung beziehen? Vielleicht lässt sich diese zeitlose Geschichte eben nicht auf eine einzige Bedeutung festlegen. Ihre Kraft liegt ja eben gerade darin, dass sie verschiedene Deutungen zugleich eröffnet, wie in einem Spiegel, in dem wir uns selbst mal mehr, mal weniger deutlich erkennen können. Zunächst kann man sie ja erstmal als eine Parabel lesen, die sich eben für uns Menschen immer wieder neu ereignet. Eine Geschichte, die nicht nur am Anfang der Zeit spielt, sondern eben mitten in unserem Leben. Wie war das bei uns, der Weg in die eigene Mündigkeit? Wann sind denn uns die Augen zum ersten Mal so richtig aufgegangen? Wann haben wir angefangen, uns selbst zu sehen und zu beurteilen? Ja, und was haben wir da eigentlich gesehen. Und was waren die Konsequenzen? War da nicht auch die Erfahrung der eigenen Blöße, das Gefühl, verletzlich zu sein, ungeschützt, nicht mehr verborgen hinter kindlichen Selbstverständlichkeiten? Aber vielleicht sahen wir auch die Begrenzungen der anderen, nicht nur unsere, die Brüchigkeit eben von Autoritäten, die Unsicherheit scheinbar unerschütterlicher Gewissheiten, die hohlen Phrasen, die uns viel zu lange versucht haben zu orientieren. Erkenntnis öffnet die Augen, allerdings nimmt sie auch was, Schutz und Sicherheit. Man kann also diese Geschichte auch als Erzählung vom Erwachsenwerden, deswegen habe ich ihn noch gerne mal bei Konfirmationen aufgenommen, oder vom Menschwerden verstehen, als eben den Schritt aus behüteter Sicherheit in ein Leben eigener Verantwortung, auch wenn das schwierig wird. Wie weit haben wir uns denn herausgewagt aus dem Vertrauten? Wie groß war unsere Angst vor dem Scheitern, vor den Folgen unserer eigenen Entscheidungen? Freiheit verheißt Möglichkeiten, aber sie verlangt eben auch den Mut, die Last der Verantwortung dann auch zu tragen. Und vielleicht zeigt die Geschichte noch etwas, das uns bis heute ja leider allzu vertraut ist, dass der Mensch mit dieser Verantwortung dann doch wieder etwas überfordert ist und sich ihr zu entziehen versucht. Adam verweist auf Eva, Eva auf die Schlange. Ja, und bis heute, wenn wir ehrlich sind, hilft es doch ein bisschen, wenn wir irgendwie die Last der Entscheidung ein bisschen von uns wegschieben, auf die Umstände, die anderen, die Verhältnisse, überall, nur eben nicht allzu sehr bei uns selbst. Die alte Erzählung beschreibt einen nach wie vor grundlegenden Weg, den Übergang von der Unschuld zum Selbstbewusstsein, die Geburt der Freiheit mit all ihren Kosten. Die Entdeckung der eigenen Verantwortung und zugleich, ja, und das ist der nächste Punkt, erzählt sie auch vom Bruch. Und zwar vom Bruch einer unmittelbaren Gottesnähe. Auch das geht hier verloren. Mündigkeit gibt es nicht umsonst. Sie hat ihren Preis. Sie kann Brüche mit sich bringen, Spannungen, schmerzliche Erfahrungen, gewohnte Sicherheiten tragen nicht mehr. Vertraute Bilder, auch Gottesbilder, verändern sich. Doch gerade in diesen Übergängen entsteht ja auch etwas Neues, ein neues Verständnis des Lebens und auch der eigenen individuellen Rolle darin. Und mitten in dieser Geschichte steht Gott, der suchende Gott. Das klingt zunächst tröstlich, aber es schwingt auch noch was anderes mit, wenn Gott ruft: Wo bist du? Es hat doch etwas Aufdeckendes, Entlarvendes, ja fast Ermittelndes. Der Mensch wird angesprochen, zur Antwort gerufen, in Verantwortung gestellt. Und doch wäre es zu kurz gegriffen, diese Szene nur als Gericht zu verstehen. Denn wenn Gott den Menschen nur kontrollieren wollte, hätte er sich doch den Baum im Garten sparen können. Er hätte jede Möglichkeit des Überschreitens verhindern können. Aber der Baum steht im Garten, gepflanzt vom Schöpfer höchstpersönlich. Und schön ist es, wenn wir dann ein bisschen weiter blättern in unserer Bibel. Denn später wird dieses Bild Gottes noch einmal, aber etwas anders erzählt und anders akzentuiert. Jesus spricht vom Vater, der dem fortgehenden Sohn eben nicht den Weg versperrt, sondern ihn ziehen lässt. Ihm alles mitgibt, was er braucht. Ein Vater, der wartet und Kontrolle abgibt. Der Ausschau hält nach dem, der seinen eigenen Weg gehen muss, in der Hoffnung auf das Wiedersehen. Das heißt, der Weg in die Freiheit kann Zeiten der Entfernung enthalten, Zeiten des Suchens, des Versuchens, auch Zeiten des Scheiterns. Er kann durch Erfahrungen führen, in der wir eben aus Schaden klug werden müssen und neu zu uns selbst finden. Und so zeigt sich eben Gott nicht nur als der Forschende, Fragende, sondern eben als der Wartende, der eine Rückkehr offen hält. Freiheit wird ernst genommen, auch auf die Gefahr hin, dass sich Wege dauerhaft trennen. Die biblische Geschichte kennt aber vor allem die Hoffnung auf das Wiederfinden. Sie erzählt von offenen Türen, von neuen Anfängen, von Festen der Heimkehr, vom Vater, der den Zurückkehrenden überhaupt nicht mit Vorwürfen empfängt, sondern mit offenen Armen, eben weil Beziehung immer wieder und neu möglich sein soll. Und vielleicht liegt hierin die tiefste Hoffnung dieser vertrauten, dieser alten Geschichte, dass unser Weg in die Freiheit nicht mit Verlust endet, sondern im Wiedergefunden werden. Dass auch unsere Suche aufgehoben bleibt in einer größeren Suche Gottes nach uns. Übrigens, die kleine Geschichte vom Anfang unserer Predigt hat einen bemerkenswerten Titel. Sie heißt nämlich Lob des Ungehorsams. Soweit, glaube ich, wird unsere Erzählung der Genesis nicht gehen. Möglicherweise aber meint die biblische Geschichte dann doch so ein bisschen etwas Ähnliches. Kein Lob der Willkür oder Beliebigkeit, aber der Freiheit und des mündigen Menschen, der sucht, fragt, entscheidet, seine Grenzen austesten muss und doch in Beziehung bleibt und gerade damit andere froh macht. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, er bewahre eure Herzen in Christus Jesus. Amen.